Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und heute im Programm eine überraschende Personalie im DAX. Elmar Degenhardt, der Chef des Autozulieferers Continental, tritt zurück aus gesundheitlichen Gründen. Mehr dazu gleich. Wir schauen auf die großen US-Tech-Konzerne, die mitten in der Pandemie beeindruckende Geschäftszahlen vorgelegt haben. Zunächst aber zur konjunkturellen Lage hierzulande. An einem Scheideweg sieht der deutsche Wirtschaftsminister also die Konjunktur. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, denn die kommenden Monate werden schwierig. Auch wenn die nun beschlossenen Corona-Maßnahmen, die Schließung von Restaurants, Bars und Freizeit- und Kultureinrichtungen im November in ihren Auswirkungen gesamtwirtschaftlich nicht vergleichbar sein werden mit dem Lockdown im Frühjahr. Doch die Infektionszahlen steigen, die Unsicherheit nimmt zu und so gab es viel Schatten bei den Prognosen, die Peter Altmaier heute vorgestellt hat in Berlin, aber auch ein wenig Licht, für das Statistische Bundesamt verantwortlich war.
Nach dem Corona-bedingten Absturz im Frühjahr geht es der deutschen Wirtschaft im dritten Quartal wieder besser. Um 8,2% ist das Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum von Juli bis September zum Vorquartal angestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wird das Wachstum von höheren privaten Konsumausgaben getragen, aber auch von stark gestiegenen Exporten. Zudem investierten Unternehmen mehr in Maschinen und in andere Ausrüstungen.
Das ist eine gute Nachricht, weil es uns auch Hoffnung gibt für die schweren Monate, die jetzt im Winter vor uns liegen und die sicherlich auch noch einmal zu Belastungen führen.
So Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu den Schätzungen des Statistischen Bundesamtes. Der CDU-Politiker stellte heute ebenfalls die Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Demnach bricht die deutsche Wirtschaft trotz des Rekordzuwachses im Sommer im Gesamtjahr um 5,5% ein. Das ist besser als in der letzten Prognose des Ministeriums. Die scharfen Corona-Maßnahmen ab November sind hier schon einberechnet. Noch vor 2 Monaten war Altmaier bei seiner Interimsprognose um positive Signale bemüht. Dafür hatte er eine Grafik mit einem großen V mitgebracht und die Botschaft, die Talsohle ist durchschritten. Nach einem tiefen Knick steige die Wirtschaft wieder an. Das gelte auch weiterhin für das Jahr 2020, betonte der Wirtschaftsminister heute. Allerdings fallen die Prognosen für das vierte Quartal deutlich schlechter aus als befürchtet. Die Schäden dürften zwar kleiner sein als während des Lockdowns im März und April, allerdings werde das Wachstum im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal vermutlich zum Stillstand kommen, so Altmaier.
Im ursprünglichen Entwurf war ein Wachstum im vierten Quartal von 1,1% zugrunde gelegt. Das war vorsichtig kalkuliert, schon zu dem damaligen Zeitpunkt. Und wir haben es, nachdem die Infektionen nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa und auch weltweit in diesem Ausmaß zugenommen haben und auch vor dem Hintergrund der betroffenen Beschlüsse, reduziert auf plus 0,4%. Das heißt, wir haben es mehr als halbiert.
Die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz über schärfere Corona-Maßnahmen bezeichnete Altmaier als hart, aber notwendig. Sie seien, so wörtlich, ein Beitrag dazu, um einen neuen flächendeckenden Lockdown, der alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft erfasst, nach Möglichkeit vermeiden zu können. Für das kommende Jahr rechnet der CDU-Politiker mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,4%, fügte aber hinzu, der weitere Verlauf der Pandemie ließe sich nur schwer abschätzen.
Wir stehen eben auch an einem Scheideweg. Das Pendel kann in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Und deshalb sagen wir, wir rechnen mit vorsichtigen Annahmen mit einer moderaten, aber weiterhin positiven Entwicklung der Wirtschaft.
Im Jahr 2022 werde das BIP um 2,5% ansteigen, so die Prognose. Und das Vorkrisenniveau werde frühestens zum Jahreswechsel 2021/22 wieder erreicht werden.
Caroline Born berichtete aus Berlin und damit schalten wir in den Frankfurter Börsensaal zu Jan Plate bzw. in sein Homeoffice, um genauer zu sein. Wie kommen diese Konjunkturzahlen denn an, Herr Plate, und werden die doch immer noch vergleichsweise recht optimistischen Prognosen des Wirtschaftsministers auch geteilt an der Börse?
Das wird so weit geteilt und stützt den Markt auch ein bisschen. Das heißt zwar auch von den Volkswirten, der Wachstumsausblick für das vierte Quartal hat sich jetzt mit den Beschlüssen zu eben diesem Lockdown-Light in dieser Woche eingetrübt, wobei eine Gegenbewegung im ersten Halbjahr nächsten Jahres dürfte nach dem Abflauen der Corona-Welle zu erwarten sein. Außerdem bleibt ja die Europäische Zentralbank auf lange Zeit wohl bei ihrer super expansiven Geldpolitik. Die EZB hat ja gerade erst gestern nach ihrer Zinssitzung angedeutet, im Dezember wohl nochmal nachzulegen. Von daher der DAX heute im Minus, aber nicht mehr ganz so stark wie am Anfang. Der DAX verliert jetzt gut ein halbes Prozent auf 11.534 Punkte, aber eben ja in einer überhaupt schwachen Woche, weil die hohen Infektionszahlen die Anleger grundsätzlich nervös halten.
Vielen Unternehmen setzt die Pandemie ja deutlich zu. Es gibt aber natürlich auch klare Gewinner, auch in den USA. Die mächtigen Tech-Konzerne Amazon, Apple, Google bzw. der Mutterkonzern Alphabet und Facebook, die haben beeindruckende Zahlen jetzt vorgelegt gestern Abend, zusammengerechnet einen Gewinn gemacht von 38 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal. Liegt das denn nun an dem generellen Digitalisierungsschub, den wir gerade beobachten?
Dazu habe ich das Börsengespräch mit Andreas Lipko von der Comdirect geführt und erstmal wollte ich wissen, inwieweit ihn die Geschäftszahlen der großen US-Tech-Konzerne noch positiv überraschen konnten.
Ja, teilweise schon. Man sieht also, dass zum Beispiel Amazon hier natürlich ganz klar von dem Wechsel weg vom stationären Handel hin zum Online-Handel ganz stark profitiert hat, aber eben auch, dass zum Beispiel bei Alphabet die Cloud-Services wirklich wunderbar laufen, dass man also hier sieht, dass da auch teilweise die Gewinne wieder sprudeln. Also insgesamt denke ich, dass hier doch einige Gewinne insgesamt bei den Konzernen durchaus überraschend waren.
Was gab es doch auch Negatives? Was stimmt Sie vielleicht auch ein bisschen nachdenklich?
Also negativ zu sehen ist sicherlich bei Apple zum Beispiel, dass hier die Verzögerung des iPhone 12 dazu geführt hat, dass gerade die wichtigen Verkaufszahlen insgesamt von den iPhones hier rückläufig waren und dass da sicherlich der ein oder anderen Analysten doch erstmal enttäuscht waren, als auch, dass eben, und das wunderte mich auch, dass Twitter, der Nachrichtenservice, dahingehend auch nicht so stark nachgefragt war, weil man doch eher subjektiv den Eindruck hätte gewinnen können, dass gerade in Krisenzeiten hier doch die Kommunikation über solche Dienstleister eigentlich vermehrt stattfinden würde.
Was kann diese Technologie-Giganten überhaupt noch stoppen? Was kann die stoppen?
Also man kann eigentlich sagen, dass nur eine Deregulierung von Seiten der Politik hier überhaupt noch greifbare Maßnahmen zur Verfügung stellen würde. Insgesamt die Marktmacht von diesen großen US-Technologiekonzernen ist einfach überbordend und hier kann sozusagen der freie Markt kaum noch etwas tun. Hier muss wirklich dann, wenn, die Politik eingreifen.
Schauen wir auf das wichtige Weihnachtsgeschäft. Amazon rechnet mit einem beispiellosen Weihnachtsgeschäft. Helfen da eben vielleicht die staatlichen Krisenprogramme oder sparen die Menschen dann schlussendlich vielleicht doch noch? Und kann Apple genug neue iPhones verkaufen nach dem Problem in der Lieferkette wegen Corona?
Ja, also ich denke, dass wir zum Jahresende auf jeden Fall nochmal einen anziehenden Konsum bei den einzelnen Konsumenten sehen werden und dass davon auch Apple dann mit dem neuen iPhone profitieren kann. Interessant wird es dann aber werden, wie sich dann das Konsumverhalten in 2021 darstellt, weil dann ja sozusagen die Karten neu gemischt werden und viele Konjunkturprogramme, die von Staaten zum Beispiel in Europa und Amerika ausgegeben worden sind, dann ja auch ausgelaufen sind und sich dann zeigen muss, ob die Konjunktur wirklich die Robustheit wieder verfügt, um den Konsum am Laufen halten zu können.
Ein Fazit: Die großen US-Tech-Konzerne haben sich zuletzt gut geschlagen, allerdings sind die Aktien auch schon stark gestiegen. Sehen Sie Überbewertungen bei den großen amerikanischen Technologiekonzernen?
Derzeit kann man ja ganz gut erkennen, dass selbst die positiven Erwartungen im Vorfeld der Zahlenvorlagen ja bereits noch übertroffen werden können. Gefährlich wird es dann wirklich erst, wenn diese Erwartungen nicht mehr erfüllt werden können. Dann würde es dazu kommen, dass die Preise oder die Aktienkurse für die Unternehmen zu hoch sind und dass es dann eine größere Korrektur bei den einzelnen Unternehmen gehen kann. Derzeit ist aber noch nicht abzusehen, dass wir hier einen Wechsel des Anlageverhaltens bzw. wirklich auch des Konsumverhaltens sehen. Also von daher denke ich, dass jetzt derzeit noch der Trend intakt ist und dass die großen Technologieunternehmen, die hier jetzt überzeugen konnten, sicherlich auch zumindest im letzten Quartal für 2020 überzeugend bleiben werden.
Meint Andreas Lipko, Marktanalyst bei Comdirect. Ja, diese guten Geschäftszahlen der amerikanischen Tech-Konzerne, geben die denn auch heute Rückenwind für deutsche Titel, Herr Plate?
Also die Anteilsscheine von Infineon, die können etwas zulegen, rund 0,25%. Aber es gibt auch so ein bisschen die Enttäuschung über zurückgegangene iPhone-Verkäufe von Apple. Das belastet so ein bisschen die europäischen Zulieferer. Und zum Beispiel Papiere von Direct Semiconductor, die verlieren etwas mehr als 1%.
Continental-Chef Elmar Degenhardt hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Gleich noch mehr dazu im Beitrag. Gibt es eine Kursreaktion darauf?
Also wie es scheint, würde ja mit einer externen Suche zu viel Zeit verloren gehen. So wie es aussieht, wird wohl der bisherige Vorstand Nikolai Setzer, der neue Chef, der 49-Jährige, gilt ja auch schon länger als Kronprinz. Unter anderem hatte er die neue Strategie für die Autosparte ausgearbeitet. Und ja, die Aktien von Continental, sie können um etwas mehr als 0,5% zulegen.
Ziehen wir zum Schluss noch eine Wochenbilanz. Die war eher durchwachsen für den DAX und begann mit einem massiven Kursabsturz von SAP. Wie sieht es denn am Ende der Woche aus?
Also zunächst mal zu SAP, dem wertvollsten DAX-Konzern und dem Schwergewicht. Die Aktie kann sich von diesem Absturz vom Montag bisher noch nicht wirklich erholen und das belastet eben weiterhin auch den DAX. Der DAX bisher über die Woche hat er fast 9% eingebüßt.
Und wie sieht's auf dem Rentenmarkt aus heute?
Die deutschen Staatsanleihen, da hat sich heute ein bisschen was getan. Sie sind ein bisschen weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei -0,63%. An der Währungsmarkt, der Euro bewegt sich bei $1,1673 und der Goldpreis, der kann etwas steigen. Der Goldpreis legt zu um rund $2 auf etwa $1,879.
Jan Plate war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Und wir kommen nochmal zu Continental. In den vergangenen Wochen hat es schon Spekulationen gegeben über einen Wechsel an der Continental-Spitze. Da wurde über die Suche nach einem Ersatz für Elmar Degenhardt berichtet, von dem sich einige angeblich mehr Entschlossenheit in dem schwierigen Konzernumbau gewünscht haben. Ein Umbau, der es in sich hat. Mindestens 30.000 Stellen sollen weltweit abgebaut werden bei Continental, 13.000 in Deutschland. Nun überlässt Degenhardt, wie gesagt, diese schwierige Aufgabe anderen, tritt schon im November zurück. Wie es nun weitergeht und was hinter dem Rücktritt steckt, dazu Alexander Budde.
Gesundheitliche Gründe zwingen ihn, sein Amt vorzeitig niederzulegen, lässt Elmar Degenhardt mitteilen. Nach bis zuletzt großer Kraftanstrengung zum Wohle unserer Organisation wurde mir vor kurzem die Bedeutung vor Augen geführt, in meiner persönlichen Lebensplanung unverzüglich die Vorsorge für meine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. So heißt es wörtlich in der Presseerklärung des Konzerns. Der 61-Jährige habe den Aufsichtsrat darüber informiert. Seit 11 Jahren stand der promovierte Ingenieur an der Spitze des Zulieferkonzerns mit Sitz in Hannover. Degenhardts Vertrag wäre eigentlich erst im August 2024 abgelaufen. In einer ersten Reaktion würdigte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Reitzle die Erfolgsbilanz und das vorbildliche Führungsverhalten des langjährigen Vorstandsvorsitzenden. Mit seinem Amtsantritt 2009 habe Degenhardt das Unternehmen aus einer existenzbedrohten Lage heraus zurück in den DAX 30 Index und auf eine industrieweite Spitzenposition geführt, so Reitzle wörtlich. Reitzle kündigte an, im Aufsichtsrat kurzfristig über die Nachfolge zu entscheiden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg, die zuerst über Degenhardts Rückzug berichtet hat, soll Nikolai Setzer, Chef des Automotive Boards, den Führungsposten übernehmen. Der gelernte Wirtschaftsingenieur und langjährige Chef der Reifensparte wird intern und mit dem Wohlwollen der Belegschaft schon länger als designierter Nachfolger gehandelt. Als Rückenwind für Setzer lässt sich auch die Reaktion des Konzernbetriebsratschefs Hassan Alak deuten. Angesichts des laufenden Transformationsprogramms und der Corona-Krise ist jetzt nicht die Zeit für Experimente, lässt sich Alak zitieren. Continental brauche eine Vorstandsspitze, die das Unternehmen gut kennt und das Vertrauen aller Beteiligten genießt. Degenhardt wurde 2009 Chef des weltweit zweitgrößten Zulieferkonzerns. Damals befand sich das Technologieunternehmen nach der missglückten Übernahme durch Schaeffler am Rande des Abgrunds. Mit seinem Finanzchef Wolfgang Schäfer gelang Degenhardt, binnen weniger Jahre einen gewaltigen Schuldenberg abzubauen. Auch den Konzernumbau packte Degenhardt an, allerdings viel zu spät, bemängelten Kritiker. Ziel der von Degenhardt angedachten Holdingstruktur war es, den Konzern zu verschlanken. Conti soll sich auf das Kerngeschäft mit Fahrzeugkomponenten und Fahrerassistenzsystemen konzentrieren und für die künftige Wertschöpfung so wichtige Zukunftsthemen wie das autonome Fahren und die Elektromobilität angehen. In der Corona-Krise geriet der Vorstand um Degenhardt zunehmend unter Druck. Statt 7.000, wie bereits im Sparprogramm von 2019 vorgesehen, sollen nunmehr bis zu 13.000 Arbeitsplätze allein an den heimischen Standorten gestrichen werden. Das eigentlich profitable Reifenwerk in Aachen will das Management bis Ende kommenden Jahres dicht machen. Vor allem diese Entscheidung rief die Politik auf den Plan. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil suchten den Schulterschluss mit protestierenden Mitarbeitern. Beide warfen dem Management vor, Tabus zu brechen.
Soweit Alexander Bothe, und das Management wird sich nun verändern. Eine Entscheidung über die Nachfolge für Degenhardt soll am 12. November fallen. Flugbereit halten, einmotten, verschrotten. Vor diese Alternativen sehen sich in der Corona-Krise viele Fluggesellschaften gestellt. So sind in Spanien, aber vor allem in den Wüsten der USA und Australiens gigantische Flugzeuglager entstanden. Eines davon betreibt Tom Vincent mit seiner Firma Asia Pacific Aircraft Storage. Das Firmenporträt von Andreas Stummer.
Runway 1 auf dem Flughafen von Alice Springs in Zentralaustralien. Singapore Airlines Flug SQ7 ist im Landeanflug. Der gewaltige Airbus A380 hat fast 600 Sitzplätze und einen Laderaum so groß wie eine Turnhalle. Aber an Bord sind weder Passagiere noch Fracht. Nur die Crew. SQ7 ist ein Geisterflug. Alice Springs das vorerst letzte Flugziel. Die Ankunftshalle ist so leer wie der Besucherparkplatz. Nur hinterm Zaun filmt eine Handvoll Flugzeugenthusiasten auf ihren Smartphones die Landung des Superjumbos.
This is a fantastic opportunity for us. Obviously, it's not the ideal circumstances around the current situation with COVID-19.
Das ist eine großartige Gelegenheit, diese Maschinen einmal zu sehen, auch wenn nur COVID-19 daran schuld ist. Hier am Flughafen parken Dutzende Boeings und Airbusse, die derzeit nicht fliegen. Es wird eine Weile dauern, bis die Maschinen wieder reaktiviert werden. Bis dahin stehen sie hier draußen und fangen Staub.
The hard to tell when these aircraft will be reactivated. Might be a while, I think. So in the meantime, I'll just have to sit out here and gather the dust.
Das australische Outback als Flugzeug-Zwischen- oder Endlager. Neben der Landebahn am Flughafen Alice Springs stehen die Hallen von Asian Pacific Aircraft Storage, kurz APAS, dem einzigen Unternehmen, das in der Asien-Pazifik-Region Fracht- und Passagierflugzeuge einmottet, die nicht mehr gebraucht werden. Vorübergehend oder für immer.
It's low humidity. Low rainfall, it's the ideal climate for asset preservation.
Eine geringe Luftfeuchtigkeit und kaum Regen. Das Klima hier ist ideal, um Flugzeuge stillzulegen, sagt APAS-Chef Tom Vincent. Wir haben keine Probleme mit Rost oder unstabilem Wetter. Derzeit kümmern wir uns um etwa 80 Maschinen. Vor Jahresende könnten es mehr als 100 sein.
So there's potential for up to over 100 aircraft to be here before the end of the year.
Zu Beginn der Corona-Krise war es die größte Herausforderung für Fluglinien, ihre Maschinen in der Luft zu halten. Jetzt mit weltweit mehr als 16.000 Flugzeugen auf dem Boden geht es darum, für sie einen geeigneten Langzeitparkplatz zu finden. Die großen Flugzeugfriedhöfe in den USA und Europa waren schnell voll. Tom Vincent aber hatte noch Platz. Die Idee für seinen Flugzeugaufbewahrungsservice hatte der heute 42-Jährige aus Brisbane 2014, als er seinen Pilotenschein machte. Vincent kündigte seinen Job als Schulden- und Risikoberater bei der Deutschen Bank und der Rest waren Pioniergeist und Geschäftssinn.
Coming back to Alice Springs to set up a facility has definitely been quite a journey.
Diese Anlage hier in Alice Springs hochzuziehen war nicht einfach, aber ich bin lieber draußen als hinter dem Schreibtisch. Jeder hat mir davon abgeraten. Niemand dachte, dass ich alle Genehmigungen bekommen würde und die Fluglinien mir ihre Maschinen anvertrauen würden. Aber ich wollte schon immer daran beteiligt sein, ein Unternehmen von Grund auf neu aufzubauen.
Very different than sitting behind a desk, but I'd always wanted to be involved in building a business from scratch.
Das Startkapital für APAS musste sich Tom Vincent vor 6 Jahren von Bekannten und der Bank leihen. Jetzt hat ihm die Staatsregierung im Nordterritorium mit der Hoffnung auf noch mehr Arbeitsplätze 2 Millionen Euro Fördermittel zugesagt. Der Bedarf ist da. 40% aller Bestellungen für neue Flugzeuge kommen aus dem Asien-Pazifik-Raum. Und was an alten Maschinen von Air New Zealand bis Qantas aussortiert oder gewartet werden muss, das kann in die australische Wüste geschickt werden.
This is a cover to cover the inlet of the engine. We put those in there to keep birds and a lot of the wildlife and insects, bugs, birds, everybody else up.
Ein Flugzeug außer Betrieb zu nehmen, ist nicht dasselbe wie ein Auto zu parken. Niemand weiß das besser als Dave Allen. Dave ist Flugzeugmechaniker aus Dallas, Texas. Er hat schon an Maschinen von Cathay Pacific und Qantas herumgeschraubt. Jetzt legt er sie bei APAS in Alice Springs still. Die Räder des Fahrwerks, jedes Ventil und sämtliche Öffnungen, von Kleinstanschlüssen bis zu den Triebwerken, werden verpackt. Alle Fenster blickdicht abgedeckt, damit die helle Wüstensonne nicht die Sitze ausbleicht. Dave Allen und drei seiner Kollegen arbeiten oft eine volle 8-Stunden-Schicht nur an einem Flugzeug.
Well, some of the things we do is run the air conditioning system, and that is to evacuate humidity and moisture out of the cabin.
Wir lassen die Klimaanlage laufen, damit sich keine Feuchtigkeit in der Kabine ansammelt. Alle Verschlüsse müssen geölt, mechanische Teile geschmiert werden. Wir fahren die Bordinstrumente hoch und starten regelmäßig die Triebwerke, damit sie auch in Schuss bleiben. Mit 5 Luftfahrtingenieuren hat Tom Vincent 2014 in Alice Springs angefangen. Jetzt beschäftigt er mehr als 30. Bei Gebühren von bis zu 4.000 Euro pro Maschine im Monat schreibt sein Rundum-Flugzeug-Parkservice im entlegenen Hinterland Australiens heute schwarze Zahlen. Als Corona-Krisengewinnler sieht er sich aber nicht. Lediglich als Dienstleister, auf den die Airlines derzeit eben besonders fliegen. Es sind schwere Zeiten für Fluglinien. Wir helfen ihnen, diese so gut es geht zu überstehen und kümmern uns um ihr fliegendes Kapital. Wir sorgen dafür, dass die Flugzeuge betriebsbereit bleiben, bis sie wieder eingesetzt werden können.
Die Flugverwahrstation von APAS stellte uns Andreas Stummer vor. Und wir kommen zum Schluss der Sendung zur Wirtschaftspresseschau, in der es auch noch einmal um die Konjunktur geht.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verweist auf das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Alles in allem erwartet es für das vierte Quartal in Deutschland einen Stillstand des Wirtschaftswachstums. Ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts ist möglich, aber nicht zwingend. Diese Prognose klingt nicht schön, beinhaltet aber auch keine dramatische Botschaft. Daher braucht es keine Wiederkehr der Politik der Gießkanne. Dies gilt für die Finanzpolitik wie für die Geldpolitik. Die Süddeutsche Zeitung glaubt, die Bundesregierung wird in den nächsten Monaten vielleicht noch ein paar Mal viel Geld ausgeben müssen, um Schlimmeres zu verhindern. Falls zu viele Bürger aus Angst sparen, bedarf es Konsumschecks. Falls die Exporte erneut abstürzen, sollten Firmen aktuelle Verluste steuerlich stärker mit alten Gewinnen gegenrechnen dürfen. Die Regierung hat Deutschland bisher gut durch die Krise gesteuert. Dies sollte man nicht durch Zweifeln an Details gefährden. Das Handelsblatt findet es richtig, dass der Bund mit dem Teil Lockdown auch ein neues milliardenschweres Hilfspaket verbindet. Unternehmen, die nun schließen müssen, werden für die Umsatzausfälle entschädigt. Doch ein dauerhaftes Konzept ist ein staatlicher Ersatzumsatz nicht. Und hier liegt das eigentliche Problem des nun beschlossenen Teil Lockdowns. Was geschieht danach? Was ist das Rezept für eine dritte oder vierte Welle? Ein ständiger Jojo-Effekt aus Einschränkungen und Lockerungen ist gesellschafts- wie wirtschaftspolitisch kaum ertragbar. Immerhin, meint die Heilbronner Stimme, sei der Rückgang der Arbeitslosigkeit und der Kurzarbeit im Oktober eine gute Nachricht. Der Arbeitsmarkt erweist sich also einmal mehr als Stabilitätsanker in konjunkturell stürmischen Zeiten. Zumindest bis jetzt. Denn die positiven Zahlen sind nur eine Momentaufnahme, die keine Schlüsse für die künftige Entwicklung erlaubt. Und die ist nach Lage der Dinge alles andere als ermutigend. Der neuerliche Lockdown, wenn auch milder als im Frühjahr, wird Existenzen vernichten. Für die in der Pandemie besonders gebeutelten Bereiche wird der November zum Horrormonat. Und auch wenn große Teile der Wirtschaft weiterarbeiten können, wird es dort ebenfalls Pleiten und Entlassungen geben.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Ein Interview zur Corona-Krise in der Kultur können Sie gleich hören in Deutschland heute hier nach den Nachrichten mit Heinz-Simon Keller vom Theater der Keller in Köln, dann mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.